Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schönen guten Abend zu unserer Wahldebatte hier im Saal Unitas in Gröflingen. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen und wir freuen uns vor allen Dingen, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute Abend. Es ist die dritte von insgesamt 9 Wahldebatten, die das Grenzecho und Radio Kontakt aus Belgien-Nau zu den Kommunalwahlen in Ostbelgien in allen 9 deutschsprachigen Gemeinden organisieren. So wollen wir Sie möglichst gut auf die Wahlen vorbereiten und natürlich auch ein bisschen einstimmen. Mein Name ist André Göbels, ich bin der Geschäftsführer von Radio Kontakt aus Belgien-Nau und werde Sie heute Abend durch den Abend führen. Das mache ich allerdings nicht alleine, wie Sie bereits bemerkt haben, sondern gemeinsam mit einem geschätzten Kollegen Alain Baster, der seit Jahren für das Grenzecho das Geschehen in der Eifel begleitet.
Guten Abend auch von meiner Seite.
Bevor wir zur Vorstellung unserer Kandidatin und unserer Kandidaten kommen, die heute Abend hier auf der Bühne sind, noch eine kleine Erklärung zum Ablauf. Sie dürfen auch Fragen an die Kandidaten stellen. Dafür haben wir einen Anwalt des Publikums, der mit einem Mikro ausgestattet ist und hier im Saal Sie, wenn Sie Interesse haben, Sie zu Wort kommen lässt. Unser Anwalt des Publikums ist übrigens heute Abend eine Anwältin. Es handelt sich um Caroline Schulzen. Eigentlich arbeitet sie beim Buchverlag und heute Abend ist sie unsere Anwältin des Publikums. Wenn Sie sich jetzt nicht selber ans Mikro trauen, ist auch kein Problem. Verraten Sie Ihre Frage Caroline Schulzen und sie wird dann die Frage an uns weiterleiten. Wir haben noch eine Bitte, bitte nur eine Frage pro Fragensteller. Ja, und in der Gemeinde Burgreuland hat sich ja einiges getan, denn es gibt jetzt mehr als nur eine Liste, die sich dem Wähler stellt. Es gibt mehrere Listen und außerdem wird es einen Wechsel geben, egal wie sich die Wähler am 13. Oktober entscheiden werden, denn die bisherige Bürgermeisterin Marion Duhr tritt nicht mehr an. Es wird also eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister in der südlichsten Gemeinde Ostbelgiens geben.
Ja, vorab muss ich auch manche von euch enttäuschen. Die heutige Wahldebatte werden wir auf Hochdeutsch führen. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen weiß ich ja, dass der Schöffer Herr Dollendorf noch nicht so ganz sein Versprechen eingelöst hat. Aber er ist nicht der Hauptgrund. Die Debatte wird, wie eben erwähnt, aufgezeichnet und auf Radiokontakt ausgestrahlt. Da wäre es dann schwierig für manch andere, das zu verstehen und auf unseren Moderator hier, Audrey, der aus dem hohen Norden kommt und des platten Deutsches nicht mächtig ist.
Ja, eigentlich hätte ich ja auch hier gar nicht stehen sollen. Ich habe getauscht mit meinem lieben Kollegen Christian Schmitz. Der hätte eigentlich hier moderieren sollen. Aber das Problem ist, dass sein lieber Bruder ja auch kandidiert. Und dann kann er natürlich nicht diese Wahldebatte moderieren. Also bin ich eingesprungen. Haben Sie bitte etwas Nachsicht mit mir.
Ja gut, dann kommen wir zur Vorstellung der Kandidaten. Er hat Sandro Schmitz angesprochen, dann fangen wir gleich mit ihm an. Er steht auf Platz 2 der neuen Liste Bürgerstimme Plus. Er ist 48 Jahre alt und wohnt in Gröflingen. Beruflich ist er als Techniker in einer Baufirma unterwegs. Im Juni kandidierte er bereits auf der ProDG-Liste für das DG-Parlament und nun ist er heute Abend hier. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend. Auf der ProDG-Liste war ich wohl nicht dieses Jahr.
Bitte?
Auf der ProDG-Liste stand ich nicht.
Ah, dies,
Herr Stellmann.
Ja, genau. Herr Stollendorf ist 52 Jahre alt und wohnt in Wevelor. Seit 2018 ist er Schöffe in Burgreuland und arbeitet hauptberuflich als Jurist. Er ist Listendrücker der Liste Aktiv Gestalten und ist auch heute hier, um auf unsere und Ihre Fragen zu antworten. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Alain Stellmann gehört dem Gemeinderat in dieser Legislaturperiode zwar nicht an, doch ist er keineswegs ein politischer Neuling. Der Aldringer hatte dem Gemeinderat bereits von 2006 bis 2018 als Mitglied der damaligen Minderheitsfraktionen angehört. Als Spitzenkandidat hat er 2012 mit einem Sitzverhältnis von 7-6 zugunsten der damaligen Liste Gemeindeinteressen von Bürgermeister Josef Maret nur knapp den Mehrheitswechsel verpasst. Im Juni kandidierte er, wie Sandro Schmitz treffend bemerkte, auf der ProDG-Liste. Nun tritt er als Bürgermeisterkandidat der Liste Aktiv Gestalten auf. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend alle zusammen.
Schließlich darf ich Ihnen Shane Pirro vorstellen. Sie führt die neue Liste Bürgerstimme Plus an. Die 27-Jährige stammt ursprünglich aus Recht, wohnt aber seit 2022 in Maldingen. Im Juni kandidierte sie für die PFF, nachdem sie der liberalen Fraktion im DG-Parlament zum Ende der vergangenen Legislaturperiode angehörte. 2018 bewarb sie sich auch um einen Platz im St. Vitter Stadtrat. Nun also der Wechsel nach Burgreuland. Herzlich willkommen, Shane Pero.
Guten Abend, schön, dass ihr da seid.
Und ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, Rudi Lallement im Saal zu begrüßen. Er sitzt irgendwo da hinten, zumindest habe ich ihn eben reinkommen gesehen. Der Einzelkandidat der Liste Freie Wähler hat sich entschlossen, nicht an der Wahldebatte teilzunehmen. Wir respektieren natürlich diese Entscheidung, möchten ihm aber trotzdem die Gelegenheit geben, falls er möchte, sich im Laufe des Abends im Rahmen der Fragerunde zu Wort zu melden.
Ja, bevor wir in die Themen eintauchen, haben wir eine kurze Einstiegsrunde mit einer Einstiegsfrage für unsere Kandidatin und für unsere Kandidaten, um das Eis ein bisschen zu brechen. Sie ist dann bewusst auch vielleicht ein bisschen provokanter gewählt. Deshalb sind wir auch schon ganz gespannt auf die Antworten. Herr Stellmann, Sie waren jahrelang, das haben wir eben gehört, in der Opposition, auch als Marion Duhr im Kollegium saß. Nun übernehmen Sie auf Ihrer Liste den Posten des Spitzenkandidaten. Ist das gegenüber dem Wähler nicht ein bisschen unglaubwürdig?
Nein, absolut nicht, weil damals die Liste, die von Herrn Josef Maret angeführt wurde, hieß Bürgerinteressen und da wollte ich nicht Mitglied sein. Wie die Marion dann das Ruder übernahm und dann ihre eigene Liste machte, 2018, war ich voll zufrieden mit ihrer Arbeit und bin es immer noch mit ihr und ihrem Team und habe mich dazu entschlossen, in ihrem Sinne die Arbeit weiterzuführen. Und es ist mir eine Ehre, dass wir diesen Namen weiterführen können.
Vielen Dank. Herr Stollendorf, warum haben Sie das nicht getan? Warum sind Sie nicht Spitzenkandidat? Warum wollen Sie nicht Bürgermeister werden? Fühlen Sie sich dem nicht gewachsen?
Doch, das ist nicht das Problem. Aber es ist hinlänglich bekannt, dass ich in Luxemburg noch tätig bin. Ich habe einen Tag frei. Und es war auch 2018 so, dass ich damals auch eigentlich nicht ins Kollegium wollte. Der Wähler hat damals aber anders entschieden und hat gesagt, also mir einen klaren Auftrag gegeben und ich hatte mich dann mit Karl-Heinz Corneli, der inzwischen leider verstorben ist, verständigt, dass ich nach 3 Jahren dann Schöffen übernehme. Wir wissen alle, was passiert ist, gab es diesen tragischen Unfall und dann habe ich mit meinem Arbeitgeber das klären können, dass ich einen Tag frei bekomme, um dann halt sofort dieses Schöffenamt zu übernehmen. Mehr ist leider nicht drin. Als Schöffe braucht man schon 2 bis 3 Tage mindestens. Und es wäre unglaubwürdig, wenn ich einfach hingehe und sage, ich mache den Schöffen, ich mache den Bürgermeister und habe nur einen Tag dafür zur Verfügung. Das wäre nicht im Sinne der Bürger und der Gemeinde.
Ja, vielen Dank. Shane Piron, Sie wohnen seit 2 bis 3 Jahren in der Gemeinde Burgreuland, haben vorher in Recht gewohnt. Und scheint sich ja sehr wohl zu fühlen hier. Nach 2, 3 Jahren wollen Sie schon Bürgermeisterin werden. Das ging aber flott.
Ja, Sie treffen es da auf den Punkt. Ich fühle mich definitiv pudelwohl hier in der Gemeinde. Es ist natürlich so, dass Recht immer mein Heimatdorf ist. Aber ich sage es gern so, Maldingen und damit die Gemeinde Burgreuland ist meine Wahlheimat. Und mir war es immer wichtig, mich im Dorf einzubringen, mich in meiner Gemeinde einzubringen. Und da ich jetzt in meiner Wahlheimat hier lebe, möchte ich mich natürlich auch hier engagieren.
Vielen Dank. Sandro Schmitz, was würden Sie denn als erster Schöffe unter Bürgermeisterin Shane Piron anders machen als Ihre Vorgänger? Haben Sie da Pläne?
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen versuchen, die Bürger mit in unsere Politik einzubinden. Wir wollen die Bürger die Politik näher bringen und wollen unsere Politik kommunizieren, dass die Leute auch wieder Spaß an der Politik haben und auch mit der Politik mitarbeiten. Und das ist unser Ziel.
Vielen Dank.
Ja, nach dieser kurzen Einstiegsfrage widmen wir uns dem Thema Finanzen. Ohne Moos ist bekanntlich nichts los. In Burgreuland sind die Kassen knapp. Herr Stollendorf, Sie sind Finanzschöffe. Können Sie uns einleiten, vielleicht kurz erklären, warum die Situation in der Gemeinde Burgreuland so ist, wie sie ist?
Also erstmal, wie ist die Situation? Es geht uns grundsätzlich gut. Wir hatten noch Termine in Eupen, wo wir auch über die zukünftige Gemeindesituation gesprochen haben. Da wurde uns bescheinigt, es geht uns eigentlich gut. Das Problem ist, warum geht es uns gut? Weil wir sehr sparsam waren. Wir waren in den letzten Jahren sehr sparsam. Auch deswegen, weil wir haben, das ist ein zufälliger Effekt, in den vergangenen 6 Jahren und auch schon davor sehr viele Projekte angestoßen, die alle zeitgleich jetzt irgendwie zur Realisierung kommen. Und deswegen haben wir auch sparen müssen, weil in den nächsten Jahren geht es los, dass wir wirklich sehr, sehr viel Geld ausgeben müssen. Teils subsidiert, teils werden wir Anleihen aufnehmen. Zum Glück haben wir in den letzten Jahren, wo wir auch gespart haben, sind einige Anleihen fällig geworden, sodass der Spielraum größer wird. Wir sehen aber ganz genau, was in den nächsten 2 bis 3 Jahren auf uns zukommt. Und das wird eine Hausnummer. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass uns nicht das passiert, was anderen Gemeinden passiert ist, die einfach das Geld, was bei uns auch auf dem Konto liegt, ausgegeben haben und dann aber in eine Situation reinkommen, wo wir uns gegenüber den zukünftigen Generationen dann praktisch versündigen, weil die es dann ganz, ganz schwer hätten, weil man aus dem Loch einfach nicht mehr rauskommt. Es gibt da ein bekanntes Beispiel, das ist bei uns nicht, wie gesagt, sparsam, aber grundsätzlich stehen wir noch auf gesunden Füßen.
Schenpero, in Ihren Augen ist es dringend notwendig, die finanzielle Situation der Gemeinde noch gründlicher zu überprüfen. Das haben Sie im Rahmen Ihrer Listenvorstellung gesagt. Finden Sie etwa, dass das Kollegium nicht das Nötigste in den letzten 6 Jahren getan hat?
Auf keinen Fall, das möchte ich so nicht behaupten. Ich glaube, das aktuelle Kollegium hat sich sehr viel Mühe gegeben und die Gemeinde sehr, sehr gut verwaltet. Ich denke jedoch, dass wir noch mal frischen Wind reinbringen. Unser Ziel ist es, die Finanzen noch mal auf den Kopf zu stellen. Wir möchten genau analysieren, welche Ausgaben haben wir, wo können wir weiterhin einsparen, welche Einnahmen haben wir und wie können wir neue Einnahmen generieren. Wir möchten uns natürlich an diesem Punkt komplett auch von dem Thema Steuererhöhungen distanzieren. Es ist so, dass wir Projekte suchen, Möglichkeiten suchen, wie können wir Einnahmen, zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde generieren, damit unsere finanzielle Lage sich weiterhin stabilisiert und wir zukunftsweisende Projekte vorantreiben können.
Ja, Herr Schmidt, würde ich gerne bitte, was ja, fragen. Natürlich, also, Reaktionen sind immer willkommen.
Wir haben den Haushalt mehrmals auf den Kopf gestellt, zusammen mit dem Finanzdirektor und auch zusammen mit der Bürgermeisterin, die auch schon länger und auch vorher auch schon Finanzdirektor war. Und der Haushalt fördert nicht mehr viel zutage. Ich bin aber gerne gespannt, wir können es gerne gemeinsam einmal hinsetzen und schauen, was noch gemacht werden kann. Aber ich, wenn ich das höre, wir stellen alles auf den Prüfstand, das haben wir getan. Und es ist eng, klar, aber wenn wir gemeinsam was finden werden, wir freuen uns über jeden Euro.
Auf jeden Fall, denn ich denke, das Mehraugenprinzip gilt hier und andere, die noch mal drüber schauen, finden vielleicht noch andere Punkte, wo wir dementsprechend auch weiter nach vorne kommen.
Ja, vielleicht ist hier ja sogar schon eine große Koalition in der Mache, wer weiß. Herr Schmitz, um mehr Gelder zu generieren, ist beispielsweise ein Windpark eine Option. Zum Beispiel wird diese Piste in Amel verfolgt. Denken Sie, dass das auch eine Option für die Gemeinde Burggreulands wäre, dass sich die Gemeinde an einem Windpark beteiligt?
Auf jeden Fall. Erneuerbare Energien ist nämlich ein aktuelles Thema. Natürlich ist immer die Frage der Windräder. Die Orte, wo die aufgestellt werden, wir hatten das Thema mal im Auel, da kam das zur Sprache, einen Windpark zu eröffnen. Das hat leider nicht geklappt, wobei einige Anwohner sehr erfreut sind, dass es nicht geklappt hat. Wir müssen die Orte genau schauen, wir müssen die Möglichkeiten sehen, uns anzuschließen an anderen Windparken, und die neuen erneuerbaren Energien sind auch für uns aktuell und wir müssen uns damit eingreifen und damit mit den, die Einnahmen generieren.
Ja, Herr Dollendorf, wieso war das bei Ihnen vielleicht kein Thema in den letzten 6 Jahren?
Wollte ich gerade was zu sagen. Also klar, es gibt zusätzliche Einnahmequellen. Eben Shane hatte gesagt, Steuern erhöhen ist keine Option. Weil, das haben wir ausgerechnet, bringt sehr, sehr wenig. Sowohl Immobiliensteuer wie auch Steuer auf natürliche Personen. Aber es kann natürlich alternative Einnahmequellen geben. Und wir haben gerade eben noch zusammengesessen mit Experten, die unter Umständen auch prüfen, inwiefern Photovoltaik eine Lösung ist. Weil Photovoltaik ist sehr viel, ich sag mal, umweltverträglicher, auch oder in Bezug auf den visuellen Aspekt. Und wir sind immer noch eine touristische Gemeinde. Und wir haben uns die Frage auch gestellt, wollen wir diesen Weg gehen? Wir haben noch davon Abstand genommen, weil wir gesagt haben, es geht noch. Wir kennen die deutsche Grenze, wie die verspargelt ist. Es ist nicht unbedingt unser Ziel, das jetzt auch hier bei uns einfach zu transportieren und auszumachen. Es gibt wenige Standorte, das ist auch ein Problem in Reuland. Wenn es sein muss, okay, gut, dann kann man sich das überlegen. Wir versuchen aber bessere Lösungen. Unter Umständen wäre Photovoltaik, was wir heute mal...
Also Sie reden von solchen Photovoltaikfeldern dann, wo es die in größerem Maße gibt.
Nicht in größerem Maße, in kleinem Maße. Es gibt Möglichkeiten auf kleinen Parzellen, die unter Umständen der Gemeinde gehören, solche Sachen zu errichten. Wie gesagt, das war eine erste Überlegung. Wir hatten einen ersten Termin dazu gehabt. Ich persönlich bin kein so großer Freund von diesen riesigen Windmühlen mit Nabenhöhe 200 Meter, die die ganze Gegend verschandeln. Wenn es unbedingt sein muss, kann es sein, dass das auch nochmal auf den Tisch kommt und dann muss es im Gemeinderat aber auch diskutiert werden. Das ist keine Geschichte, die im Kollegium beschlossen werden kann. Dann müssen alle, die mit am Tisch sitzen, müssen sich gemeinsam überlegen, ob wir diesen Weg gehen wollen oder nicht.
Ich denke, wir sollten uns auf keinen Fall davor verschließen. Wenn wir uns die Karte der gesamten DG anschauen, dann ist Burgreuland, was die Windenergie angeht, eigentlich so ein bisschen der schwarze Fleck auf der Landkarte. Und es ist so, dass durch den neuen Energie- und Klimaplan seitens der DG auch jede Menge Fördermöglichkeiten dafür bestehen. Dementsprechend sollten diese alternativen Energien, sei es halt eben Photovoltaik oder sei es ein Windpark, auf jeden Fall analysiert werden.
Ja, Herr Stellmann, anlässlich der Listenvorstellung haben Sie gesagt, wir haben viele Ideen, aber seid uns nicht böse, wenn wir nicht alles schaffen. Wollen Sie da bereits schon tief stapeln?
Nein, absolut nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten in erneuerbare Energien, weil man hört immer nur Windpark, Photovoltaik. Es gibt noch andere Möglichkeiten und Windpark gibt es nur die Möglichkeit, sehe ich in unserer Gemeinde, wenn es der Allgemeinheit zugutekommt. Es kann nicht sein, dass das auf einem Privatgelände gestellt wird, diese Person verdient das ganze Geld und andere gucken in die Röhre. Nein, dann soll es auf einem Gemeindeland sein und so kann man es steuerlich zurückbringen zu dem Bürger. Aber sonst auf gar keinen Fall. So sehe ich das. Wir haben auch in den erneuerbaren Energien haben wir noch mehrere Möglichkeiten, mit CO2-freien neutralen Brennstoffen. Das kommt gar nicht zu Wort. Es wird immer nur auf Strom gepackt und auf Wärmepumpen, was im Endeffekt nur Strom braucht. Und wer ist eigentlich der größte Teilhaber von den Stromenergien? Ist der belgische Staat. Das ist ja auch wieder falsch oder nicht so richtig. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die wir in Anbetracht nehmen können und Anbetracht nehmen müssen und sollen und werden. Und dann sehen wir gemeinsam, was wir alles schaffen können und wie wir es machen können, damit es für jeden interessant bleibt.
Also sehen Sie da Verbesserungspotenzial bei den aktuellen Gemeindegebäuden, was das angeht?
Genau, auf den aktuellen Gemeindegebäuden besteht die Möglichkeit, als Vorreiter etwas zu zeigen, etwas zu bringen und dem Privatmann zu sagen, okay, wir verlangen nicht von euch, dass ihr das und das macht, aber selber tun wir nichts. Wir müssen zuerst bei uns anfangen und dann können wir die Leute überzeugen. Macht es auch, ihr werdet sehen, ihr werdet zufrieden sein.
Herr Dollendorf, Sie haben eben die Projekte genannt, weshalb in den letzten Jahren gespart wurde. Hätte man das nicht anders regeln können, dass mehr in der Zeit staffeln, als das jetzt alles zum Ende dieser und Anfang der nächsten Legislaturperiode auszuführen?
Ja, das hatte ich auch gedacht zu Beginn. Wenn man aus der Privatwirtschaft kommt, man überlegt sich, was brauche ich? Ich brauche einen Bagger, ich brauche einen LKW, keine Ahnung. Dann macht man kurze Berechnungen und dann kauft man den. Oder bei unseren Projekten hier läuft das halt etwas anders. Das ist mit sehr, sehr vielen anderen Instanzen sind da involviert. Da sind Planungen, da sind Subsidien, Ausschreibungen und so weiter und so fort. Das ist ein Projekt, das habe ich erst mal verstehen müssen, dass das in der Gemeinde sehr, sehr viel länger dauert. Und das sagte ich ja eben, das ist ein zufälliger Effekt, dass jetzt wirklich sehr viele von diesen Projekten jetzt praktisch gleichzeitig fertig sind oder fertig werden, die dann alle finanziert werden müssen. Das war, tatsächlich war das auch für mich ein gewisser Lernprozess, weil jeder, der hier auch in der Privatwirtschaft ist, weiß, wenn er etwas braucht, fragt er bei der Bank nach und wenn die Bank sagt, ja, es geht, oder am besten macht man es mit Eigenmittel, aber oft ist es mit der Bank und dann macht man das. Und dann ist die Geschichte innerhalb von 6 Monaten oder 3 Monaten oder 3 Wochen umgesetzt. Das ist im öffentlichen Bereich natürlich etwas anders.
Ja, beim Thema Finanzen kommen wir nicht um das Thema Kirchenfabriken herum. Dieses wurde im Gemeinderat regelmäßig angesprochen. Die Positionen sind dort bekannt. Frau Pero, Sie als neue Liste, wie stehen Sie zur Finanzierung der Kirchen und Kirchenfabriken?
Für die Kirchenfabriken, da muss man wirklich sagen, da hat die Gemeinde Burgreuland in den letzten Jahren auch eine Art Vorreiterrolle eingenommen. Es ist meines Wissens nach auch die einzige Gemeinde, die sich wirklich aktiv mit den Kirchenfabriken auseinandergesetzt hat, zusammengesetzt hat und die Situation analysiert hat. Und unserer Meinung nach sollte dieses Konzept auch so weitergeführt werden. Wir möchten uns aktiv mit den Leuten zusammensetzen und weiterhin schauen, was liegt im Rahmen der Möglichkeiten, wie können wir weiter vorgehen.
Ja, Herr Schmitz, wie stehen Sie zu einer anderen Nutzung, also einer parallelen Nutzung der Kirchen?
Ich glaube, wenn unsere Kirchen umgewandelt werden, die Diskotheken, das wäre vielleicht nicht im Sinne der Bevölkerung. Und natürlich ist das ein hoher Kostenfaktor, die Kirchen. Und es gibt vielleicht Möglichkeiten und Ideen, eine Kirche anders zu nutzen. Vielleicht nicht im Rahmen der Freizeitaktivitäten, sondern auch Bibliotheken oder auch in einer Kulturstätte. Und da muss man natürlich auf die Kirche zugehen und auch mit denen eine gemeinsame Lösung suchen und auch auf ihr Verständnis hoffen.
Herr Stellmann, werden Sie den Weg weitergehen, den Ihr Kollege Serge Dollendorf da angestoßen hat mit den anderen Kollegen des jetzigen Gemeinderates?
Natürlich. Also wir wissen, dass da ein Wandel kommen wird und kommen muss. Es wird natürlich schwierig, die Gebäude gehören uns ja nicht. Wir müssen da mit dem Bistum reden und es sind ja schon Gespräche, haben ja schon stattgefunden und das Bistum hat sich ja auch bereit erklärt, noch weitere Gespräche zu führen. Es wird kommen und bestimmt schon in unserer Legislaturperiode, dass sich da einiges ändern wird. Und wir müssen auch sagen, es muss sich was ändern.
Ja, Herr Dollendorf, was sind die nächsten Schritte, die Sie da unternehmen?
Ein kurzer Kommentar dazu, weil das hat mir gerade sehr gut gefallen, weil letzten Endes ist die ganze Diskussion, wurden wir auch teilweise manchmal angefeindet, aber wir haben nie gegen die Kirchenfabriken gearbeitet. Und die Diskussion, die hier gerade stattfindet, ist genau das, was wir damals damit bezweckt haben. Und ich bin froh, dass es jetzt auch so aufgenommen wurde, auch von unseren Mitstreitern. Und nochmal einen herzlichen Dank und herzliches Lob für die Leute, die in den Kirchenfabriken arbeiten, weil wir haben mit denen zusammengesessen, wir haben auch die Budgets analysiert und wir trafen eigentlich grundsätzlich immer auf Verständnis, weil man uns auch gesagt hat, wir mussten irgendwo dahin kommen. Irgendwann muss diese Frage mal auf den Tisch kommen und deswegen bin ich froh, dass es auch so aufgenommen wurde.
Ja, an dieser Stelle möchte ich dann dem Publikum die Möglichkeit geben, auf diesen ersten Themenblock zu reagieren, also sei es Finanzen, Kirchen, Fabriken, auch alternative Energien wurden angesprochen. Vielleicht gibt es da schon eine Frage aus dem Publikum. Alle schauen sich an. Nur keine falsche Bescheidenheit. Wir können es gerne nach dem nächsten Themenblock nochmal versuchen.
Der nächste Themenblock ist die Wirtschaft. Ganz wichtiger Bereich auch. Herr Stellmann, Ihre Liste setzt sich dafür ein, wo immer es möglich ist, Aufträge an Betriebe aus Ihrer Gemeinde zu vergeben. Es ist sicherlich löblich, aber besteht da nicht die Gefahr der Vetternwirtschaft?
Nein, absolut nicht. Wir kommen ja auch aus diesem Branchenbereich, damit wir auch wissen, mit uns kann man jetzt nicht egal welche Zahlen unterbreiten. Es geht uns darum, dass wir sogar noch mehr Unternehmen dazu animieren, in unserer Gemeinde sesshaft zu werden, was ja auch wieder Arbeitsplätze fördert und was der Gemeinschaft wieder sofort zurückkommt. Also kann es nur von Vorteil sein, wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die meisten Arbeiten, die möglich sind, an unsere eigenen Betriebe vergeben zu können.
Also ein bisschen das Zuckerstückchen für die Handwerker. Kommen Sie nach Burg Reuland und Sie bekommen einen Auftrag von der Gemeinde.
Nein, das muss schon gerecht sein. Also jeder, der mich kennt, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und man spielt nicht mit mir.
Ich kann da vielleicht ein konkretes Beispiel geben. Wir haben bei den öffentlichen Ausschreibungen das Problem, dass die öffentlichen Ausschreibungen, sehr formalistischer Prozess und das wurde jetzt auch nochmal dahingehend geändert, dass das über ein Informatiktool eingegeben werden muss. Das hat zu sehr, sehr großen Schwierigkeiten bei den Firmen geführt, weil die teilweise dazu nicht in der Lage waren. Bisher war es aber so, dass diese Aufträge erst ab 30.000 Euro in dieses Informatiktool eingegeben werden müssen. Jetzt ist es aber so, dass es runtergebrochen werden soll auf 8.000 Euro, das heißt auch Klein- und Kleinstaufträge, die wir einfach ausschreiben konnten und dann einfach ein schriftliches Angebot konnte uns eingereicht werden. Das geht jetzt nicht mehr. Und da haben wir uns in der Gemeinde überlegt, was kann man da tun, zusammen mit dem Generaldirektor. Und der geht dann auf diejenigen, die willig sind, ein Angebot abzugeben, zu und hilft denen, damit die dann auch die Möglichkeit haben, diese Angebote in dieses Tool e-Procurement einzugeben. Weil viele kleine Handwerker, ein-, zwei-Mann-Betriebe haben einfach nicht die Zeit und die Muße, abends, wenn sie nach Hause kommen, erstmal die Angebote zu schreiben, ja, kleine Angebote für 8.000, 9.000 Euro und dann noch in ein Informatik-Tool das eingeben, was momentan auch noch sehr fehlerbehaftet ist. Das heißt, da muss man schon fast Experte sein. Die würden einfach aufgeben und sagen, ach, das tue ich mir nicht an, ich gebe das Angebot nicht ab. Und da können wir als Gemeinde sehr wohl eine Hilfestellung darstellen und diesen Leuten dann ermöglichen, dass sie dann in das E-Procurement-Tool oder in das Portal dann ihre Aufträge gemeinsam mit uns eingeben können.
Danke, Herr Dollendorf. Herr Stellmann, Sie haben es eben gesagt, Betriebe, Handwerker in die Gemeinde Burgrauland locken. Frau Piron, Sie sind Mitglied der BFF. Es ist kein Geheimnis, dass Ihre Partei auch für das Unternehmertum steht. Finden Sie, dass die Gemeinde Burgrauland interessant ist für die Ansiedlung von Betrieben aktuell?
Aktuell ist die Gemeinde interessant, aber wir können definitiv daran arbeiten, sie auch noch weiterhin interessanter zu gestalten. Ein großer Punkt, der hierzu gehört, ist natürlich auch die Erweiterung der Gewerbezone hier in Grüfflingen, welche auch von den Unternehmern gefragt ist. Es ist wichtig, dass wir in dieser Akte aktuell vorankommen, damit wir hier die Arbeitsplätze sichern, damit wir eine Arbeitssicherheit ganz einfach bieten können, um natürlich unsere Gemeinde auch weiterhin, auch für die Ansässigen, für die jungen Ansässigen, die auch weiterhin hier in der Gemeinde bleiben möchten, hier leben möchten, arbeiten möchten, besser zu gestalten.
Ja, Herr Dollendorf, wie sieht es denn aus mit der Handwerkszone Grüfflingen?
Ich hatte den ganzen Nachmittag neu der Akte zu tun. Wir hoffen, dass die Genehmigung kurz bevorsteht. Es gab da ein paar kleine administrative Hürden, die haben wir heute Nachmittag noch beseitigen können. Und es ist bis zum 23. oder 25. ist möglich, dass die Genehmigung ausgesprochen wird. Der liegt natürlich nicht in unserer Hand. Also von unserer Seite ist jetzt alles getan. Das heißt auch, wir haben auch das Geld schon auf Seite gestellt, was wir dafür brauchen. Das ist bis zu 600.000 Euro. Schade ist natürlich nur bei einer Handwerkszone, das ist auch für die Bevölkerung interessant zu wissen, dass wir sehr wenig Return davon haben. Das heißt, wir dürfen mitzahlen an dem öffentlichen Wegenetz, was dann auch an die Gemeinde übergeht. Das ist nicht immer so interessant, einen Weg geschenkt zu bekommen, vor allen Dingen, wenn man im Winter freistellen muss und so weiter. Aber die Gelder sind bereitgestellt und wir hoffen, dass es jetzt am 23. oder 25. dann tatsächlich auch zu der Genehmigung kommt. Es gibt viele Leute, die Interesse bekundet haben. Die Vergabe der Parzellen findet nicht über die Gemeinde statt, das ist direkt durch die SBI. Und wir werden dann auch, wenn Leute Interesse bekunden, leiten wir dann weiter an die SBI. Aber leider sehr wenig Return. Wir haben nicht wie in Deutschland die kommunale Gewerbesteuer. Deutschland hätte bei den Firmen einen gewissen Prozentsatz an der Steuer der Gesellschaften. Das gibt es in Belgien leider nicht. Das gibt es aber sehr wohl in Luxemburg und in Deutschland. Das heißt, es gibt sehr wenig Return. Wäre viel interessanter, wenn man eine Parzellierung draus machen würde. Leute würden sich ansiedeln. Dann hätten wir natürlich die Immobiliensteuer und wir hätten natürlich auch die Steuer auf natürliche Personen. Aber es ist auch gut, wenn wir hier Raum schaffen für Arbeitsplätze, dass Leute sich dann hoffentlich auch in der Gemeinde Burgrauland niederlassen können und hier ganz in der Nähe dann arbeiten, ohne einen Weg auf sich zu nehmen von einer Stunde bis nach Luxemburg oder wo immer.
Vielen Dank. Herr Schmitz, zur Wirtschaft gehört natürlich auch die Forstwirtschaft. In Ihrem Wahlprogramm steht, die regionale Holzproduktion wollen wir ausbauen und die Wertschöpfungskette in unserer Gemeinde stärken. Wie ist das denn mit dem Umbau des Waldes zu vereinen? Schließlich setzt die Forstverwaltung ja auf klimaresistente Baumarten und das benötigt natürlich Zeit. Und Zeit haben wir wahrscheinlich nicht so viel, oder?
Dann müssen wir uns die nehmen. Es ist so, die letzten Zahlen sprachen Sie von 300.000, 400.000 Euro, die Sie aus den Ressourcen gewonnen haben. Wir haben die Idee, einen Prozentsatz, 10% davon auf Seite zu schaffen und in einen Fonds zu stecken und mit diesem Geld den Wald wieder neu aufzuwirtschaften und auch wieder die Ressourcen neu aufzubauen. Natürlich braucht das viel Zeit und es muss einmal angefangen werden. Wir wollen das anstoßen, dieses Projekt. Wenn keiner es anstößt, dann wird es niemals angefangen und wir wollen damit die Vorreiter sein und wollen dann aus dem Geld, natürlich kann man sagen, das Geld wird irgendwo anders benötigt, das wird Herr Dollendorf jetzt sagen, aber wir haben die Idee, das daran zu wieder reinvestieren.
Nein, wollte ich jetzt nicht sagen mit dem Geld. Klar benötigen wir das Geld, aber der Prozess ist eigentlich schon seit 2-3 Jahren angestoßen. Es hat da regelmäßig auch, ich bin jetzt nicht der Forstschöffe, das war Erika, aber es hat da regelmäßig schon Termine gegeben, wurde gebrieft, was genau mit unserem Wald passiert und wir sehen die ersten Umsetzungen, sehen wir auch schon. dass wir nicht mehr diese klassische Anpflanzung machen, sondern dass wir die Naturverjüngung aufkommen lassen. Die muss natürlich dann eingezäunt werden, weil das Problem ist, wir haben einen sehr hohen Wildbestand. Das heißt, der ganze Prozess, das Umdenken, hat eigentlich auch schon stattgefunden. Es ist aber wichtig, dass wir das ganz, ganz genau begleiten, weil wir kriegen durch den waldbaulichen Umbau, werden wir, wenn die letzten Monokulturen abgeerntet sind, werden wir eine Lücke kriegen von 30 Jahren, in der wir sehr viel weniger Geld bekommen. Aber der Prozess ist längst im Gange, aber wir können die natürlich auch ein bisschen steuernd drauf einwirken. Ich bin dafür, dass die Flächen, beispielsweise Nordwesthänge, wo ausreichend Feuchtigkeit ist, müssen wir auch noch den klassischen Betrieb, den Altersklassenwald, also diese Fichtenmonokultur, die nicht sonderlich schön ist, aber sehr viel Geld bringt, müssen wir aufrechterhalten. In dem anderen müssen wir tatsächlich auch Käfer und Schneebruch und so weiter, müssen wir auch dafür sorgen, dass der waldbauliche Umbruch dann stattfindet. Aber bitte, bitte behutsam, weil sonst reißt es uns eine Riesenlücke in unser Budget. Und das nicht jetzt direkt, sondern in 20, 30 Jahren.
Ja, genau, Budget. Herr Dollendorf, die Einnahmen aus dem Holzverkauf stellen derzeit den Eigenteil der Gemeinde im Investitionshaushalt. Da ist die Gemeinde Burgrauland eigentlich zu sehr abhängig vom Holzverkauf. Jetzt mal einen guten Schluck nehmen.
Nee, Herr Dollendorf, das war schon an Sie gerichtet.
Okay, okay. Ja, wenn wir andere Einnahmequellen finden, umso besser. Aber es ist eigentlich eher jetzt ein Zufall, dass das genau die Größe ist. Wir wissen, dass in anderen Gemeinden wie Büllingen oder so, die haben dann Holzverkäufe von 800.000 oder 900.000 Euro. Bei uns ist es eben immer um die 300.000 bis 500.000 Euro. Und zufälligerweise ist auch in der Regel unser eigenfinanzierter Anteil im Investitionshaushalt auch irgendwo bei 300.000, 400.000, 500.000 Euro. Wenn das nicht so wäre, würden wir uns ja verschulden. Also das tun wir nicht. Klar gibt es Subsidien und Anleihen, die wir aufnehmen. Habe ich ja erwähnt, eine ganze Reihe von Anleihen sind in den letzten Jahren ausgelaufen. Das heißt, unser Spielraum hat sich erhöht. Wir werden jetzt selbstverständlich für die großen Projekte, die ich eben gesagt habe, die jetzt zufälligerweise alle zusammenkommen, auch Anleihen aufnehmen müssen. Aber irgendwann ist tatsächlich das Problem, dass unser Eigenanteil, wir schauen müssen, woher diese Mittel kommen, falls jetzt dann in längerer Zukunft, in weiterer Zukunft, der Ertrag aus dem Holzverkauf einbrechen würde. Das ist definitiv ein Problem. Die beiden korrespondieren momentan miteinander.
Ja. Das heißt, die nächsten 30 Jahre könnten schwierig werden. Wir haben eben von 30 Jahren
gesprochen. Nee, noch nicht. Wir haben noch sehr viel gutes Holz da stehen. Wir haben die Sachen, die jetzt angepflanzt werden oder wo man einfach sagt, wir mulchen das jetzt nicht, sondern wir lassen die Naturverjüngung aufkommen und pflegen diese. Das macht ja noch keinen Einbruch in den Einnahmen. Das heißt, wir haben diese 4, 5, 6 Hektar, die wir pro Jahr alten Bestand, die wir abholzen, die sind ja noch da, die sind ja noch in 20 Jahren da. Aber dann irgendwann fängt es an, dann sind die ganzen alten, schönen Bestände oder in 30 Jahren, dann sind sie alle weg. Und dann kommt nicht das nach, was wir sonst in klassischer Art und Weise angepflanzt haben, wo wir dann bei einer ersten Durchforstung ankamen, wo es meistens noch nicht viel Geld oder kein Geld gab, aber dann waren wir schon bei der zweiten Durchforstung und dann kam auch schon wieder Geld rein. Und das wird wegfallen. Und das ist jetzt, das heißt nicht, die nächsten 30 Jahre werden schwer, in 30 Jahren wird es schwer. Aber darauf müssen wir achten, weil in 30 Jahren werden sie dann über diejenigen schimpfen, die hier die Misere veranstaltet haben.
Und das hoffen Sie dann zu sein.
Ich weiß nicht, ob ich das noch... Nee. Obwohl, dann bin ich 82, doch, dann, ja. Doch schon noch.
Ja, meine Damen und Herren, das war der Themenblock Wirtschaft. Gibt es Fragen an unsere Kandidatinnen, an unsere Kandidaten zum Thema Wirtschaft, zu den Themen, die wir eben angesprochen haben? Unsere Anwältin des Publikums, Caroline, ist für Sie da, kommt zu Ihnen. Einfach die Hand heben. Wenn Sie keine Hand heben, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Themenblock.
Ja, der Tourismus trägt ebenfalls zur Wirtschaft bei. Shane Perron, Sie widmen ein großes Kapitel Ihres Wahlprogramms dem Tourismus. Warum ist der Tourismus im Urteil in Ihren Augen eingeschlafen, wurde zu wenig gemacht?
In den letzten Jahren wurde natürlich auch im Bereich Tourismus gearbeitet, definitiv. In unseren Augen ist es dennoch so, dass die gesamte Gemeinde Burgrauland ein unglaublich großes touristisches Potenzial bietet, was wir auf jeden Fall weiter ausschöpfen möchten, wie Sie schon sagten, dazu zählt unter anderem das Urtal, die Burg. Wir müssen dafür sorgen, dass wir neue Besucher anlocken, dass wir den Tourismus hier nochmal attraktiver gestalten. Ein Punkt wäre da zum Beispiel, dass wir uns gerne auch mit den Akteuren aus dem Horeca-Sektor zusammensetzen möchten, um auch deren Ideen zu sammeln und darüber zu sprechen, was können wir tun, wo können wir ansetzen.
Ja, in dem Zusammenhang haben Sie auch darüber gesprochen oder beziehungsweise das in Ihrem Wahlprogramm erwähnt, dass Sie gerne über die Abstimmung der Öffnungszeiten im Horeca-Bereich sprechen wollen. Wollen Sie den Betrieben da gewissermaßen vorschreiben, wann sie öffnen sollen?
Auf keinen Fall. Es geht darum, dass wir uns mit den Betreibern im Horeca-Bereich zusammensetzen und darüber sprechen, okay, wann sind eure Urlaubstage, wann sind eure Schließungstage?
Die Schlichtungstage werden Sie hoffentlich nicht brauchen. Bitte? Die Schlichtungstage
Nein,
werden Sie hoffentlich
Schließungstage.
Nicht brauchen.
Ja. Wo können wir da ansetzen, dass immer ein konstantes Angebot in der Gemeinde besteht? Weil es ist natürlich erstens für die Anwohner und für die Touristen auch wichtig, dass tagtäglich aber auch jemand erreichbar ist oder beziehungsweise sie irgendwo hingehen können. Und ich denke, das liegt dann auch im Interesse eines jeden Betreibers.
Ja, Herr Stellmann, Sie widmen dem Tourismus nur einen kleineren Paragraph in Ihrem Wahlprogramm. Plädieren Sie eher dafür, dass die Rolländer unter sich bleiben?
Ich muss sagen, im Tourismusbereich gibt es schon vieles, was wir tun. Ich weiß nicht, wie Sie informiert sind, aber mit dem Dachverband für Tourismus, da wird schon mit dem Horeca-Sektor immer gesprochen. Und ein reger Austausch findet da statt. Auch mit den Öffnungen und Schließungszeiten wird oft geredet oder wurde schon damals oft geredet, als ich noch dabei war. Und ich bin mir sicher, in der letzten Legislatur wurde das auch gemacht. Es ist natürlich nicht immer einfach, alle an einen Tisch zu bekommen, alle eine die gleiche Meinung zu bekommen. Einem sagen, du musst öffnen, du musst schließen, das geht nicht. Es ist natürlich immer gut, eine gute Idee zu haben und sie umzusetzen und sie versuchen zu umzusetzen. Das wurde schon immer gemacht. Tourismus ist für uns auf jeden Fall in der Zukunft ein zweites Standbein. Wenn auch, wie der Herr Donald aber auch schon gesagt hat, in 30 Jahren es schwierig wird, mit den Holzverkäufen weitere Einnahmen zu generieren, müssen wir bis dahin ein zweites Standbein haben, wo wir andere Einnahmen regenerieren können. Und das wird für uns der Tourismus sein. Wir haben eine schöne Region, wir haben eine schöne grüne Lunge bei uns und es bringt uns jetzt auch nichts, alles zuzupflastern mit Windrädern oder mit riesengroßen Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen, was wir auch nicht wollen, wofür wir nicht stehen. Wir müssen die Leute hierher bringen, den Tourismus hierher bringen, den schleichenden oder den leisen Tourismus hierher bringen, die Radfahrerwege ausbauen, die Dörfer besser vernetzen, auch mit den Radwegen, was für unsere Bevölkerung immer wichtiger wird, die das immer mehr in Anspruch nehmen und gerne in Anspruch nehmen. Da müssen wir sehr viel arbeiten, aber zuerst für unsere Bevölkerung und dann für den Fremden, sprich für den Tourismus.
Herr Schmitz, Ihre Liste schlägt die Einführung einer Touristensteuer vor. Wie soll die aussehen und was soll die bewirken?
Das ist ganz einfach erklärt. Da kann man ein Beispiel uns wie in Österreich, wenn man da in Urlaub fährt, da wird pro Nacht, pro Mann eine Kurtaxe erhoben. In diesem Sinne stellen wir uns das auch vor, dass wenn man im Hotel eine Nacht schläft, dass man pro Mann einen prozentualen Betrag abgibt. Natürlich nicht jetzt in 10-Euro-Größe, 1,50 Euro, 1 Euro. Das hängt davon ab, muss man natürlich dann auch abklären, wie das geht. Und mit diesem Geld wollen wir finanzieren in den Tourismus, das heißt verschiedene Projekte ausführen, die dem Horeca-Sektor auch zugutekommen. Und mit diesem Geld wollen wir den Tourismus stärken.
Herr Doldendorf, ich sehe, Sie sind schon startklar für eine Reaktion. Wie sehen Sie diese Touristensteuer?
Ja, dann würde ich sagen, das haben wir schon alles umgesetzt. Wir haben nämlich diese Steuer, die Bettensteuer haben wir. Wir haben über Landjugendheime haben wir Steuer. Man kann sich über die Höhe nochmal unterhalten, ob das jetzt angemessen ist. Aber gänzlich neu ist das in Rheinland jetzt nicht. Und dann die Mittel fließen ja natürlich auch dem allgemeinen Topf dann zu. Und dann müssen wir natürlich schauen, was wir in Sachen Infrastruktur auch noch weitermachen können, damit wir weiter attraktiv bleiben.
Was aber von welchen Beträgen reden Sie denn da, was diese Steuer aktuell dann ausmacht?
Ich kenne die Steuer jetzt leider nicht auswendig.
Aber ist welche Größenordnung grob geschätzt? Reden wir da von ein paar tausend Euro? Geht es in die 10, 20, 100.000 Euro?
Diese Bettensteuer und, sorry, ich stehe gerade am Schlauch, ich will keine falschen Zahlen nennen, es sind einige tausend Euro, die da reinkommen. Wie gesagt, über die Größenordnung kann man sich unterhalten. Ich weiß, dass diejenigen, die sie jetzt schon zahlen, jetzt schon nicht happy drüber sind, die werden wahrscheinlich noch weniger happy sein, wenn wir sie erhöhen. Aber okay, kann man drüber reden, dass diese Gelder dann in Infrastrukturmaßnahmen einfließen sollen, die dem Tourismus so zugutekommen, bin ich absolut einverstanden. Was wir aber, glaube ich, nicht tun sollten, ist, weil auch ich bin Liberaler und Angehöriger der PFF, ich glaube, wir sollten nicht der freien Unternehmerschaft und damit unseren Leuten aus dem Horeca vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben. Das müssen die schon selber unter sich ausmachen, wer wann Öffnungszeiten hat. Das, was wir machen können, ist für die Infrastruktur sorgen. Radwanderwege, Radtourismus ist ein Riesenthema, Wandertourismus ist ein Riesenthema. Und da kann man definitiv auch noch was verbessern. Und da kann man auch schauen, ob wir noch mehr Mittel dann da reinbringen müssen, um das noch weiter zu fördern. Aber ich würde nicht hingehen wollen und jetzt den Leuten aus dem Horeca, Restaurant und Gaststättengewerbe und was auch immer vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben. Da bin ich eher der Meinung, das müssen die selber unter sich ausmachen.
Ja, Frau Pirro, wie sehen Sie die Sache, die der liberale Kollege
da
sagt?
Ja, ich möchte mal ganz kurz eine Klammer da machen. Es ist richtig, wir haben einerseits die Bettensteuer. Die Bettensteuer ist eine Steuer, die pauschal berechnet wird auf die Anzahl Betten, die in den jeweiligen Gastbetrieben halt eben vorzufinden sind. Und die Bettensteuer ist auch effektiv vom Betreiber der Gaststätte in diesem Moment auch zu zahlen. Der Unterschied zu einer Touristensteuer ist, die Touristensteuer belastet nicht unsere eigenen Einwohner. Die Touristensteuer belastet auch nicht die Betreiber dieser Gaststätten, sondern die Touristensteuer wird bezahlt vom Nutznießer, sprich vom Tourist, der halt eben hier hinkommt. Und da ist es so, wir haben aktuell in der DG auch eigentlich nur in der Gemeinde Bütschenbach den Fall, die Bettensteuer, das gibt es tatsächlich in vielen Gemeinden. Die Tourismussteuer gibt es aktuell nur in Bütschenbach und wir finden, das ist ein guter Punkt, wo wir ansetzen können, weil wir belasten, wie gesagt, nicht unsere eigenen Leute, sondern dem Moment bezahlt der Tourist pro Person, pro Nacht, der hier bleibt, zum Beispiel, wie Herr Schmitz es eben auch schon sagte, 1,50 Euro, 2 Euro Steuer und dieses Geld können wir zusätzlich in den Tourismus einfließen lassen. Sei es halt eben in den Ausbau des Tourismus, dass es dem Horeca-Sektor zugute kommt oder in auch die touristische Infrastruktur, die davon profitieren kann.
Reichen die Summen denn in dem Sinne aus, um sowas zu bewirken?
Die Gesamtsummen, die am Ende damit erwirtschaftet werden können. Das ist natürlich zu analysieren. Mir sind aktuell keine genauen Zahlen der touristischen Besucher hier in der Gemeinde bekannt. Da ist aber auch der springende Punkt. Es ist natürlich so, dass jeder Horeca-Betreiber seine Anzahl Gäste, die Anzahl Übernachtungen bei der Wallonischen Region angeben muss. Ich glaube, es ist die Wallonische Region oder die Provinz. Nur durch die Touristensteuer hätten wir von der Gemeinde aus auch nochmal die Möglichkeiten, eigene Statistiken zu erheben und da dementsprechend zu schauen, okay, wenn wir jetzt ansetzen, dieses Jahr haben wir so und so viele Besucher, wir haben in den Tourismus investiert, wir haben was daran getan, dass wir neue Touristen anziehen und wie ist die Situation in 5 Jahren?
Herr Stellmann, wie sehen Sie die Einführung einer solchen Touristensteuer? Na,
ich sehe natürlich jetzt wieder das Problem, jetzt kontrollieren wir wieder den Horeca-Sektor. Ich weiß nicht, ob die Leute so glücklich sind darüber. Ich finde, auf jeden Fall sollten wir die Finanztöpfe der EU und der Wallonischen Region anzapfen. Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es viele Möglichkeiten. Und wir sind da sehr gut vernetzt. Und das ist eine der Sachen, die wir machen, ehe wir jetzt überhaupt von Steuererhebung für die Touristen oder halt eben für den Horeca-Sektor sprechen. Wir sollten zuerst mal schauen, wo können wir Geld generieren, wenn wir Impulse setzen wollen, wo es dann uns allen besser geht, auch für den Tourismus.
Frau Pirro, Sie schlagen zur Belebung des Tourismus auch einen Wochenendmarkt vor, der alle 3 Monate stattfinden könnte. Ja, wie glauben Sie, dass das in der Praxis umsetzbar ist, insbesondere in der kälteren Jahreszeit? Wird das dann überhaupt Menschen anziehen?
Der Wochenendmarkt war eine Idee, die wir einbringen möchten in die Gemeinde. Der sollte im 3-Monats-, also das war das, was aktuell angesetzt ist, der sollte im 3-Monats-Takt stattfinden und wir hatten da auch anvisiert, dass es eventuell der jeweiligen Jahreszeit angepasst ist und eventuell ein Austragungsort wäre das Gelände der Burg. Warum Wochenendmarkt? Weil es einerseits dann für unsere Anwohner interessant ist, aber auch natürlich für die Touristen. Wir könnten das Ganze bewerben und dann mit lokalen Akteuren und regionalen Produzenten auch zusammenarbeiten, um diesen Markt stattfinden zu lassen.
Ja, Herr Stellmann, wie sehen Sie diese Idee? Wäre das auch etwas, was Sie umsetzen würden, wenn Sie Bürgermeister wären?
Man könnte natürlich darüber reden, aber ich sehe, es gab ja schon einen Markt, wo einer Ihrer Mitstreiter ja auch mit im Gremium saß, wo einmal pro Jahr ein Markt gemacht wurde und nach vielen Jahren ist er eingestellt worden, weil es einfach nicht mehr zu stemmen war. Gut, wenn jetzt alle, wie oft haben Sie gesagt, alle 3 Wochen oder alle 3 Monate?
3 Monate.
3 Monate ein Markt, es ist zu überlegen, man kann es immer versuchen. Man kann es auch wieder einstellen, wenn es nicht gewünscht ist oder wenn es nicht gut ankommt. Es bleibt ja nicht viel da drin hängen. Wie will ich sagen, man kann immer etwas versuchen, immer etwas Neues versuchen. Wenn es halt eben nicht klappt, klappt es eben nicht. Aber versuchen kann man es immer.
Ich denke, wir sollten auf jeden Fall alle Ideen, die auch Bürger haben, mit einbringen und daran versuchen anzusetzen. Und diese Ideen dafür sollten wir auf jeden Fall alle offen sein und dementsprechend auch zusammen evaluieren, wie können wir das Ganze umsetzen.
Ja, vielen Dank. Das wäre es dann zum Thema Tourismus. Ich blicke hoffentlich nicht zwecklos ins Publikum, in der Hoffnung, dass vielleicht eine Frage zu diesem Thema gestellt wird. Ganz hinten sehe ich eine Hand, die hochgeht. Ja, von Schöffin Erika Theis.
Jetzt erstmal durchs Publikum kämpfen.
Ja.
Ja, guten Abend zusammen. Ich stelle gerade die Frage für die Wochenendmärkte, die angedacht sind, so im 3-Monats-Rhythmus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie denkt ihr dann, wer das eventuell organisieren sollte? Sollte das von der Gemeinde aus organisiert werden, vom Dachverband oder von irgendeiner VOG? Also die Veranstaltung an sich ist ja die eine Sache, aber es müssen ja immer Leute dahinter stehen, die das auch regelmäßig organisieren. Und das ist schon mit Arbeit verbunden. Also das ist nicht mal mit einer Stunde Arbeit aus dem Ärmel geschüttelt. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Ideen habt, wie man das in Angriff nehmen könnte.
Da sollte auf jeden Fall die Gemeinde den Anstoß zu geben. Natürlich, wie Sie sagen, das ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Da ist es wichtig, wie gesagt, dass die Gemeinde den Anstoß dazu gibt und sich dementsprechend auch mit den regionalen Akteuren zusammen an einen Tisch setzt und Konzepte überlegt, beziehungsweise auf die Planung dann genauer eingeht, wie, wo, was setzen wir es um.
Ja, der Vollständigkeit halber kann man vielleicht an dieser Stelle sagen, dass die Leiterin des Touristinfo, Vanessa Greven, bei Ihnen auf der Liste steht. Ich gehe davon aus, dass auch viele dieser Ideen vielleicht von ihr kommen.
Was die gesamten Ideen auf unserem Wahlprogramm angeht, nicht nur den Bereich Tourismus, da hat eigentlich jeder Kandidat auf unsere Liste sich eingebracht. Wir haben das in den vergangenen Wochen bzw. in den vergangenen Monaten zusammen ausgearbeitet. Jedoch hat regelmäßig Ideen mit eingebracht. Wir haben uns im 2-Wochen-Takt getroffen, jetzt die letzten Wochen im Wochentakt. Haben regelmäßig zusammengesessen, das Wahlprogramm zusammengeschaut, neue Ideen mit verfasst, auch Dinge eventuell wieder rausgenommen, wo wir drüber diskutiert haben. Und da hat eigentlich jeder, nicht nur Vanessa, sondern sie auch natürlich zum großen Teil, aber jeder hat da seinen Beitrag zu geleistet.
Ja, ich schaue nochmal ins Publikum. Ist da noch eine Frage hier vorne oder da hinten? Ja.
Guten Abend, mein Name ist Louis Richter. Ich habe diese Diskussion über den Tourismus damit sehr viel Interesse verfolgt. Ich höre da Investitionen und so weiter und so fort. Ich stelle allerdings fest, dass der Horeca-Sektor, von dem hier gesprochen wurde, seit einigen Jahren rückläufig ist. Das heißt, Hotels schließen, Restaurants schließen, Gaststätten gibt es keine mehr. Was denken Sie, und die Frage richte ich an die beiden Spitzenkandidaten, was wollen Sie denn machen, um das wieder zu beleben und auch um die Fachkräfte zu finden, die dort arbeiten sollen? Das würde mich mal interessieren. Das ist konkret.
Ja, Stefan, vielleicht beginnen wir mal mit Ihnen.
Also es stimmt effektiv, dass mehr Hotels schließen, Restaurants und auch vor allen Dingen Cafés, die eigentlich für ein Dorf sehr, sehr wichtig sind. Das ist sehr, sehr schade. Die Politik lässt es einfach nicht mehr zu, die Preise lassen es einfach nicht mehr zu, um wirtschaftlich zu arbeiten. Und wir müssen da entgegentreten, indem wir es wieder wirtschaftlich interessant machen können, dass die sich ansiedeln, weil es nützt nichts, wenn wir jetzt viele Touristen haben und die können irgendwo schlafen gehen, dann nach Luxemburg essen oder nach St. Vith schlafen, davon haben wir auch nichts.
Wie kann man das denn wirtschaftlich interessant machen?
Wie werden wir das wirtschaftlich machen können? Wenn das Interesse besteht, werden wir uns natürlich mit dem Horeca-Sektor, den jetzigen, der es noch gibt, zusammensetzen und sehen, wo hakt der Schuh wirklich? Wie können wir das hinbekommen, dass es nochmal interessant wird, dass die jungen Leute, die nachkommen, von diesen bestehenden Hotels und Restaurants, dass die nachkommen, das auch weiterführen? Wenn jetzt ein Fremder das übernehmen muss, dann wird es natürlich sehr, sehr teuer. Wenn er dann Kredite zahlen muss, dann dauert das ewig, ehe es dann mal zu einem schwarzen Heller kommt. Alles ist rot, sehr lange, und das darf es nicht sein, das kann echt nicht sein. Wir wissen auch, dass es ein Problem mit den Arbeitsstellen gibt, das heißt Personal. Da sind sehr viele Hoteliers und Restaurants, die ihre Schließungen machen müssen, weil sie einfach kein Personal finden. Ich weiß, zu meiner Zeit war es wirklich so, dass sehr, sehr viele Jugendliche sich ein kleines Beibrot verdienen gingen im Restaurant- und Horeca-Bereich. Wir müssen es nochmal dazu bringen, warum nicht, dass die Bevölkerung oder dass die jungen Leute sich dazu animieren können, nochmal einige Stunden arbeiten zu gehen, dass es nochmal Spaß macht, etwas zu tun in dem Bereich.
Ja, Frau Perro, auch von Ihnen ist eine Reaktion zu dem Thema gewünscht.
Ich möchte einmal kurz auf das Gesagte eingehen, und zwar natürlich, es ist auch eine Art der Sensibilisierung, was das Thema mit der Jugend, mit den jungen Fachkräften angeht. Wir sind der felsenfesten Überzeugung, wir müssen unserer Jugend da auf jeden Fall auch was zutrauen, denn unsere Jugend kann etwas, unsere Jugend kann viel mehr, als wir eigentlich denken. Und dementsprechend bin ich in der Hinsicht schon sehr optimistisch eingestellt. Was die Frage natürlich mit dem Rückgang der Gastbetriebe angeht, das ist effektiv der Fall. Und da sind wir allerdings der Meinung, wir haben natürlich auch einen Tourismus, der rückläufig ist in den letzten Jahren. Und das eine geht mit dem anderen einher. Ist es natürlich nochmal so, wenn unsere Region, die ist interessant, wenn wir weitere Touristen anlocken, wenn wir mehr Fluktuation hier in unserer Gemeinde haben, dann ist es auf der anderen Seite natürlich auch für den Horeca-Sektor interessanter. Und auf der anderen Seite müssen wir dann natürlich auch an unsere eigene Bevölkerung appellieren, dass sie die lokale unterstützen, abends auch mal auswärtig essen gehen, hier in der Gemeinde und dementsprechend auch da ihren Beitrag zu leisten.
Also der Appell geht ins Restaurant. Wir hatten hier vorne noch eine Frage von der Kandidatin Carla Schomaus-Büchs, die bei Aktiv Gestalten auf Platz 2 steht.
Ich wollte zuerst noch mal anmerken, Frau Pirro sprach eben von diesen Statistikzahlen. Die Zahlen werden geliefert nicht an die Wallonie und auch nicht an die Provinz, sondern direkt ans Statistikamt vom Föderalstaat. Und liefern tut auch nicht der Horeca-Sektor, sondern nur die Hotels, die Ferienwohnungen und die B&Bs. Im Restaurant und im Café vom Horeca, also das Re und das K, da wird nicht geschlafen, also brauchen die auch keine Statistikzahlen zu Übernachtungen zu liefern. Dann auch zu diesen Statistiken, auch eine Gemeinde hat Einsicht darin, es dauert zwar sehr lange, aber die kriegen die geliefert, also die sind sichtbar, diese Zahlen. Sie sagten gerade noch im letzten, der Tourismus wäre rückläufig. Also dann habe ich, oder das Grenzsektor hat sich vor mehreren Monaten verschrieben scheinbar, weil da stand noch ein Bericht drin, dass im Jahre 2023 hatten wir Rekordzahlen, was die Übernachtungen anging in Gesamt-Ostbelgien und vor allem in Burgkreuland sind die Zahlen gestiegen und im Jahre 2023 hatten wir nochmal ein Rekordjahr und haben die Zahlen vom Vorjahr schon wieder geknackt, was die Übernachtungen angeht. Also so ruhig kann es scheinbar in Burgkreuland nicht sein, was der Tourismus angeht. Und zu der Tourismussteuer, jetzt zurzeit zahlen die Betreiber von Unterkünften ja die Bettensteuer, wie Herr Dollendorf eben erklärt hat, das ist ganz klar, das ist pro Bett, pro Unterkunft. Und diese Touristensteuer, die Sie als neue Idee auf den Tisch bringen, die habe ich persönlich schon in den 80er und 90er Jahren hier in Burgkreuland bezahlt. Und wenn das eingeführt würde, also wir haben es bezahlt, also das ist in Mitte der 90er Jahre ist das abgeschafft worden. Warum, das müssen wir das damalige Schöffenkollegium oder Gemeindekollegium von damals fragen, das weiß ich nicht. Wir waren natürlich sehr dankbar, dass es abgeschafft worden ist, muss ich ganz klar sagen. Und wenn das eingeführt würde, kommt ein erheblicher Bürokratieaufwand auf die Betreiber zu und auf die Verwaltung zu, weil das ist nicht ohne.
Vielen Dank. Da wird es also noch Gesprächsbedarf zu diesem Thema geben. Wir werden ja sehen, wer an der Macht ist, ob es dann eine solche Steuer geben wird oder nicht.
Kommen wir zu unserem nächsten Themenschwerpunkt, zum Thema Verwaltungsservice der Gemeinde. Shane Piron, Sie widmen auch ein größeres Kapitel Ihres Wahlprogramms einer effizienten und transparenten Gemeindeverwaltung für Burgrauland. Finden Sie, dass die Mitarbeiter der Gemeinde bislang nicht gut, nicht effizient genug gearbeitet haben?
Nein, absolut nicht. Wir möchten da an diesem Punkt weiter ansetzen. Für uns ist es wichtig, dass die Strukturen ganz klar vom politischen Apparat in diesem Moment vorgegeben werden. Aber uns ist auch wichtig, dass weiterhin die Politik sich nicht in die Arbeitsabläufe einmischt. Unsere Verwaltung ist gut, daran müssen wir ansetzen. Bei neuen Stellenausschreibungen sollen diese öffentlich geschehen. Und ja, da möchten wir eigentlich so weitermachen, wie es aktuell auch der Fall ist.
Sandro Schmitz, Sie hat es gerade gesagt, dass die Politik sich nicht in die operativen Abläufe der Verwaltung einmischen soll. War das denn bisher der Fall?
Nein, eigentlich nicht. Aber wir wollen auch, dass es so bleibt. Also wir haben ja unsere Ideen, unser Programm sagt aus, was wir uns vorstellen und wo wir hinwollen. Und damit haben wir es im Programm festgehalten, dass das auch so bleibt, wie es ist.
Serge Dollendorf, alles soll effizienter. Serge steht hier, ne? Ist auch interessant. Nein, genau, Serge Dollendorf, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt hier. Serge Dollendorf, mischen Sie, wir haben über die Einmischung in die Arbeit, in die Verwaltung gesprochen und über effizientes Arbeiten. Sie sind selber Buchhalter, Sie kennen sich mit Zahlen aus. Ist da noch was zu machen beim effizienten Arbeiten in der Verwaltung der Gemeinde Burgrauland?
Auf jeden Fall. Wir haben schon viel gemacht. Was die Digitalisierung angeht, ist noch sehr, sehr viel zu tun. Wir hatten heute noch eine Diskussion im Kollegium oder haben wir erfahren, dass ein Informatiktool, was wir auf Ebene des Kollegiums seit, ich glaube, knapp 4 Jahren nutzten, wo wir digital die ganzen Beschlüsse beschließen oder die ganzen Angelegenheiten beschließen können, was dann aber automatisch dann in die Verwaltung gespielt wird. Daraus werden die ganzen Protokolle dann auch generiert. Und das setzt dann FIT erst, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr um. Da sind wir eigentlich Vorreiter gewesen. Und wir haben noch sicherlich eine ganze Reihe von Punkten, die wir noch verbessern können, insbesondere in Sachen Digitalisierung. Wir haben unsere Internetseite haben wir erneuert. Da sind auch sehr viele Sachen, die direkt dann für die Bürger schon auch dann nutzbar werden. Da kann man auch noch weiter daran arbeiten, dass man Formulare vorbestellen kann. Als wir angefangen haben, habe ich mit Erschrecken feststellen müssen, dass wir noch nicht online bezahlen konnten. Inzwischen können wir auch, glaube ich, seit 19 oder 20 können wir auch Bankomat bezahlen.
Seit 2020. 1920, ja. Da wären Sie Vorreiter gewesen beim digitalen Bezahlen. Ja,
okay. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber klar, es gibt noch vieles, was man in der Verwaltung auch tun kann. Ich glaube, wir haben momentan eine sehr, sehr gute Verwaltung. Wir haben eine sehr motivierte Verwaltung und es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist aber die Einmischung Politik, Verwaltung, habe ich gerade irgendwie gehört. Wir arbeiten natürlich hauptsächlich mit unserem Generaldirektor zusammen. Wenn es jetzt technische Angelegenheiten sind, ist das Kollegium, arbeitet sehr stark dann natürlich mit dem Leiter für den Bauhof zusammen. Der Generaldirektor ist praktisch die oberste Spitze der Verwaltung und der Leiter vom Bauhof ist die oberste Spitze vom Bauhof. Wir mischen uns nicht unnötigerweise in die Angelegenheiten ein, in die internen Angelegenheiten. Wir haben sehr wohl, haben wir direkten Draht zu manchen Abteilungsleitern, wenn es darum geht, Sachen zu besprechen, sei es im Bauamt oder Bevölkerungsamt, je nach Kompetenz. Aber auch grundsätzlich Einmischung von der Politik in die Verwaltung sollte tun nichts unterbleiben und sollte sich auf die Punkte beschränken, die erforderlich sind, um die verschiedenen Akten voranzubringen. Und ich glaube, das haben wir so gehandhabt und das hat eigentlich auch immer sehr gut funktioniert.
Shane Piron, Effizienz. Sie schlagen vor, eine Ausweitung der Öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung. Ist das überhaupt machbar mit dem Personal, das Sie jetzt zur Verfügung haben?
Es gibt natürlich schon teilweise ausgeweitete Öffnungszeiten aktuell in der Gemeinde. Zum Beispiel mit Mittwochnachmittagen und Samstagvormittagen, wie mir bekannt ist. Da muss ich dennoch ganz klar mit dem Personal der Verwaltung zusammengesetzt werden und geschaut werden, okay, kann nicht vielleicht sogar einmal die Woche ein langer Abend gemacht werden, wo die Menschen, die auch berufstätig sind, die vielleicht erst um 6 Uhr nach Hause kommen, dann dennoch noch die Möglichkeit haben, bis 7:30 zur Gemeinde zu gehen. Aber auch natürlich unter Absprache mit dem Personal, weil ohne das Personal läuft gar nichts.